Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Ruchim Habaim und herzlich willkommen. In der vergangenen Woche war viel los in der jüdischen Welt und deswegen beginnen wir heute gleich mit Stolpersteinen der US-Wahl und Rabbiner Jonathan Sacks, der vor wenigen Tagen viel zu früh verstorben ist. Bleiben Sie dran. Vor 4 Tagen, am 9. November, wurden zum Jahrestag der Novemberpogrome viele Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig von Bürgerinnen und Bürgern gesäubert und poliert. Unter dem Hashtag Kein Verblassen gab es auch in den sozialen Medien eine große Resonanz. Gut könnte man meinen, ein Zeichen des bürgerlichen Engagements in Zeiten von Populismus und Geschichtsvergessenheit. Doch immer wieder werden Stolpersteine herausgerissen, demoliert oder hämisch kommentiert. Der Historiker Hans Hesse forscht zu den 75.000 Stolpersteinen, die in über 20 Ländern verlegt wurden, und hat seine Ergebnisse zu deren Schändungen veröffentlicht. Carsten Dippel stellt sie Ihnen vor.
Sie sind 10x10 cm groß, haben eine Messingoberfläche und sind meist in den Bürgersteig eingelassen. Stolpersteine. Sie erinnern an deportierte und ermordete Juden, an Sinti und Roma. Mehr als 75.000 sind es mittlerweile in ganz Europa. Doch immer wieder kommt es vor, dass diese Steine geschändet werden. Mit Farbe übersprüht, mal ist ein Name ausgeschliffen oder der ganze Stein herausgerissen. Mal fehlt eine Ecke oder der Stein trägt tiefe Rillen. War es mutwillige Zerstörung oder sind es die Spuren einer Kehrmaschine, schlichte Unachtsamkeit, die Witterung? Der freie Historiker Hans Hesse ist bislang der einzige Wissenschaftler, der sich eingehend mit der Geschichte der Stolpersteine befasst hat.
Also eine Schändung unterscheidet sich von umweltbedingten Beschädigungen dadurch, dass sie eine mutwillige Zerstörung darstellt. Also dadurch zum Beispiel, dass der Stolperstein herausgerissen wurde, dass er mit Parolen beklebt wurde oder dass er besprüht wurde mit roter oder mit schwarzer Farbe oder dass in der Nähe des Stolpersteines Parolen angebracht sind.
Hesse schätzt das Ausmaß der Schändungen insgesamt auf knapp unter 1% aller verlegten Steine. Für Deutschland bedeutet das, zwischen 2003 und Juli 2019 sind 509 Stolpersteinschändungen nachweisbar. Im Osten Deutschlands gibt es deutlich mehr dieser Taten. Ein großer Anteil entfällt, laut Hesse, auf Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Ein naheliegender Erklärungsansatz wäre, dass es hier eine starke rechtsextreme Szene gibt, verankert gerade in den ländlichen Gebieten. Doch für Hesse greift das zu kurz. Er bietet noch eine andere Erklärung.
Ich vermute, dass es daran liegt, dass in Ostdeutschland die Gedenklandschaft noch nicht so ausdifferenziert ist wie in Westdeutschland und dass deswegen die Stolpersteine die ersten Objekte sind, die dann in diesem Fall geschändet werden.
In kleineren Orten sind Stolpersteine in der Tat nicht selten die einzigen Hinweise auf die Spuren jüdischen Lebens und damit auch die einzigen bescheidenen Gedenkorte, an denen sich Neonazis vergreifen können. Meist können die Täter allerdings nicht ermittelt werden. Sie gehen dabei eher spontan und reaktiv vor, sagt Hesse.
Heute wird über eine Stolpersteinverlegung berichtet und morgen sind diese Steine dann schon geschändet. Man kann daran erkennen, die Täter wurden auf diese Steine aufmerksam und sind dann also sehr spontan zur Tat geschritten. Es gibt keine längerfristige Planung oder ein gezieltes Vorgehen bei diesen Stolpersteinschändungen.
Die Schändung eines Stolpersteines ist etwas anderes als die einer Gedenktafel, beispielsweise für eine in der Pogromnacht 1938 zerstörte Synagoge. Ein Stolperstein ist etwas sehr Persönliches. Er liegt meist vor einem Haus, das die letzte Wohnadresse eines Menschen war, der verfolgt oder deportiert wurde, nennt dessen Namen, Geburts- und Sterbedatum und Hinweise zu seinem Leidensweg. Es löst Betroffenheit und Empörung aus, wenn dieser kleine, schlichte Stein absichtlich und aus purem Hass beschädigt oder herausgerissen wird. Letztlich ein weiterer Versuch, die Erinnerung an diesen konkreten Menschen auszulöschen. Hans Hesse hat in seinen Untersuchungen zu diesen Vorfällen eine bemerkenswerte Gegenreaktion beobachtet. Die Aufrufe, für einen neuen Stein zu spenden, werden so lebhaft aufgegriffen, dass letztlich größere Summen für die Verlegung weiterer Stolpersteine zur Verfügung stehen.
Das führt wiederum dazu, dass im Endeffekt mehr Stolpersteine in der Stadt liegen als vor der Schändung, weil durch die Spenden eben halt dann auch mehr Stolpersteine verlegt werden konnten. Und da ist auch noch wichtig der Aspekt, es sind die Bürger, die spenden. Bei einer geschändeten Gedenktafel ist die Stadt zuständig, für die Stolpersteine fühlen sich die Bürger zuständig.
Ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sich viele Bürger für die Stolpersteine verantwortlich fühlen, dass die Zivilgesellschaft wachsam sei, sagt Hesse.
Es sind ja auch sehr viele Menschen, die dafür sorgen, dass sie verlegt werden. Das ist eben, denke ich, eigentlich eine logische Fortsetzung des Ursprungs der Stolpersteine, bürgerschaftliches Engagement.
Dieses Signal sei umso wichtiger, weil die Schändungen von Stolpersteinen in den letzten Jahren, vor allem seit der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 und mehrheitlich sogar im Westen, spürbar zugenommen hätten. Eine allgemeine Tendenz, die man auch bei Schändungen jüdischer Friedhöfe oder Attacken gegen Gedenkstätten beobachten kann.
Ein Grund wird sicherlich sein, dass es immer mehr Stolpersteine gibt. Infolgedessen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stein geschändet wird, auch größer. Aber in der Tat, vor allen Dingen in Westdeutschland, nehmen Schändungen in den letzten Jahren zu. Was der Grund dafür ist, das müsste man durch weitere Forschung zu untermauern versuchen.
Die historische US-Wahl hat weltweit für viel Erstaunen und Kopfschütteln gesorgt. Das beschäftigt natürlich auch amerikanische Jüdinnen und Juden. Charlotte Elischewer von Robert ist Professorin für Talmud und jüdische Studien in Stanford. Mein Kollege Gerald Bayroth hat kurz mit ihr über die Lage in den USA gesprochen.
Frau von Robert, wie sehr haben Sie gezittert?
Ich habe sehr gezittert, denn meine Stimme lag bei Biden. Und noch einmal 4 Jahre Trump ist für viele von uns einfach nicht vorstellbar.
Wie sah es denn im jüdischen Umfeld aus? Man sagt, Juden wählen allgemein Demokraten. Nun hat Trump in den letzten 4 Jahren ein paar Sachen gemacht, wo man denken könnte, die könnten in der jüdischen Community ganz gut ankommen. Zum Beispiel die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Hat das Auswirkungen? Wie beobachten Sie das in Ihrem Umfeld?
In meiner Gemeinde sind die meisten demokratische Wähler. Wir haben auch in unserer Gemeinde ein paar republikanische Wähler. Die republikanischen Wähler, die in der klaren Minderheit sind hier in dieser liberalen Gemeinde, die sind zum Teil sogenannte, auf Englisch nennt sich das Single Issue Voters. Da geht es in erster Linie um Israel und es ist völlig egal, was der Präsident, welche politische Identität er hat. Wenn der als gut für Israel eingeschätzt wird, dann wird eben dieser Präsident gewählt. Das hat sich, glaube ich, in diesem Jahr ein bisschen anders verlagert. Viele Bekannte von mir, denen ist die Israel-Politik nur von sekundärer Bedeutung, denn dieser Präsident, Präsident Trump, der ist so schlimm für generell für der Welt eingestuft, dass das, was er für Israel gemacht hat, eigentlich nur von zweiter Bedeutung ist.
Es hat in den letzten Jahren auch Anschläge auf Synagogen gegeben. Besonders im Kopf ist mir noch der Anschlag auf die Tree of Life-Synagoge in Pittsburgh, aber es gab auch versuchte Anschläge. Ist in der Trump-Zeit der Antisemitismus in den USA stärker geworden?
Man hat also den Eindruck, dass es in die Höhe gegangen ist. Und das hat aber zum Teil auch zu tun mit dem Ton, der sich durch Trump und seine aggressive Rhetorik durchgesetzt hat, auch im Alltagsleben. Und das schlägt sich auch aufs Jüdische auf.
Und ist das irgendwie präsenter? Empfindet man das mehr im Alltag?
Im Alltag empfindet man das schon. Auf dem Unicampus, wo es dann mehrere Hakenkreuzmalereien gibt. Und ich glaube auch, weil der generelle Ton sich in den Medien und in den sozialen Medien durchsetzt und die Angst sozusagen, die Angst davor, wie viel schlimmer das alles noch wird.
Ich höre bei Ihnen auch so raus, ein Präsident, der für alle Minderheiten schlecht ist, kann nicht für Juden gut sein. Sehen das die anderen in der jüdischen Community auch so ähnlich?
Also hinter meinen Bekannten schon. Es gibt verschiedene jüdische Organisationen, die sich sehr einsetzen für den schwarz-jüdischen Dialog, für die Arbeit, für andere Minderheiten. Und das Gefühl hat man dann natürlich schon. Es geht nicht nur darum, was im Ende gut für Juden ist, sondern auch, dass man als Jude sich für die anderen Minderheiten einsetzt.
Die Wahl in den USA und der Einfluss auf jüdische Gemeinden. Mein Kollege Gerald Bayroth sprach mit Professorin Charlotte Elischewer von Robert. Am vergangenen Sonnabend ist der ehemalige britische Oberrabbiner Jonathan Sacks, 72-jährig, verstorben. Er erlag einem erneuten Krebsleiden. Rabbi Sacks hat sich weit über die Grenzen des Vereinigten Königreiches verdient gemacht, war als orthodoxer Rabbiner, Philosoph und Politiker tätig. Er verstand es, klare Worte zu finden, eigene Fehler zu korrigieren und dadurch Brücken zu bauen. Wenn man den zahlreichen Nachrufen Glauben schenken mag, dann war Yaakov Zvi ben David Aryeh, so sein jüdischer Name, ein Leuchtturm dieser Nation und ein intellektueller Gigant. Ich spreche jetzt mit Rabbiner Yecheskel Mandelbaum, der in Kingston ordiniert ist. Der gebürtige Schweizer hat bei Rabbiner Sachs gelernt und von ihm die Smicha zur Ausführung des Rabbineramts erhalten. Guten Tag, Herr Mandelbaum.
Wie geht es der jüdischen Gemeinde derzeit nach dem Tod von Rabbiner Sachs?
Ja, die Stimmung ist eine Stimmung von Schock und tiefer Trauer, weil wir haben nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wir waren von Rabbi Sachs selbst informiert, dass er sich zurückziehen muss, gesundheitshalber. Und wir haben auch für ihn gebetet. Es gab Vorlesungen, die wir in seinem Schuss oder für seine Genesung gelernt haben und zusammengekommen sind, virtuell natürlich. Und dann ging es plötzlich so schnell und plötzlich war dieser Tag da, wo er einfach gegangen ist, nicht mehr hier. Und was mich persönlich betroffen gemacht hat, was ich erstaunlich fand, ist, wie Sie vielleicht wissen, im Öffentlichen sind wir hier in Großbritannien eher etwas reserviert. Wir sind vielleicht nicht so extrovertiert, wenn es um Emotionen geht, oder versuchen die zumindest in einem gewissen Format zu halten. Und ich war erstaunt, wie viele Emotionen da losbrachen von Leuten, die ich es nicht erwartet habe. Da war ein großer Senior Rabbi, ein Dayan, der sehr schön gesprochen hat und dann plötzlich brach seine Stimme. Und dann kam hervor, was er wirklich bedeutete. Und von meinen Kollegen auch habe ich viele Mails und so bekommen. Und einer meiner Kollegen hat geschrieben, dass er 4 Uhr in der Früh sei er aufgewacht und hätte gemerkt, wie stark ihm sein Rabbi fehlt. Weil im Unterschied zu mir hat Rabbi Sachs diese Leute, diese ganze Generation von jungen Leuten, die sich in einer Form oder einer anderen in die Torah involvieren und ins Judentum, die hat er nicht nur ausgebildet, er hat sie inspiriert. Er war der eigentliche Grund, wieso sich meine Kollegen dem Judentum vielleicht wieder zugekehrt haben oder sich entschlossen haben, doch, ich möchte eigentlich meinen Dienst erweisen, ich möchte Rabbiner werden, ich möchte da was tun für meine jüdischen Kollegen und Freunde und Familien und Gemeinden.
Ja. Womit wird er Ihnen in Erinnerung bleiben?
Für seinen Mut, übers Judentum heraus Menschen zu erreichen, für seinen Brückenbau, für seine Art, das Judentum nicht für denjenigen, der nicht eingeweiht ist, so in einfache Formeln zu bringen, sondern wirklich große Fragen aufzuwerfen und nicht unbedingt gleich irgendwelche Antworten darauf zu liefern. Für den Mut, dass Glaube und Religion nicht etwas ist, das in Stein gemeißelt ist, etwas, das sich verändern kann, das wachsen kann wie eine Pflanze. Das ist was, was mich so inspiriert an ihm.
Viele reden, wenn sie über den verstorbenen Rabbiner sprechen, mit sehr guten Worten. Seine Tochter sprach selber an seinem Grab davon, dass er ihr das Gefühl gegeben hat, allen seinen Kindern, immer geliebt worden zu sein. Was hat diese spezielle Aura von Rabbiner Sachs ausgemacht?
Ja, Rabbiner Sachs, so gut ich ihn kannte, bemühte sich, die Sprache zu finden, um jeden zu erreichen. Egal, wer sein Zuhörer war, ob das ein selbstbekennender Atheist ist, wie zum Beispiel Dawkins, oder ein einfacher, nicht-intellektueller, oder ein jüdischer Scholar von höchstem Format. Er konnte mit allen sprechen und seinen Zugang finden. Das zeichnet ihn aus. Und das war nicht immer so. Ein langjähriger Kollege von ihm hat gesagt, dass er in jungen Jahren sprach er wie ein Philosoph, hochgebildet. Und man konnte ihn kaum verstehen, so viele komplexe Themen, die er da zusammengewoben hat. Aber später hat er sich zum Ziel gesetzt, dass er mit seinen Worten die Menschen wirklich erreicht. Und ich glaube, das war das Besondere.
Was hat er Ihnen mitgegeben?
Ja, ganz viel. Also ich habe zurzeit einen Bar Mitzwa Studenten, das ist sowas so wie die Konfirmation. Und dieser 12-jährige Junge, der sagt von sich, ich bin ein Atheist, Rabbi, aber kann ich trotzdem eine Bar Mitzwa haben? Macht das überhaupt Sinn für mich? Und ich sagte ihm, ja natürlich, das ist kein Problem. Und so die ersten Sachen, die wir wahrscheinlich zusammen jetzt anschauen werden, ist, wie Rabbi Sachs zusammen mit Richard Dawkins diskutiert und wie er diese großen Fragen nicht scheut. Und er macht es möglich, mit seinem Mut vorauszugehen, um die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Und nicht, wo sie sein sollten, gemäß dem Judentum oder seiner Philosophie. Ja, ich habe so eine persönliche Anekdote. Als ich die Unterschrift auf mein Rabbinerzertifikat bekam von ihm, das war gleich kurz vor meiner Einführung in meinen neuen Job. Und ich habe dann Rabbi Sachs gefragt, ja, was sage ich dann meiner Gemeinde an so einer Veranstaltung? Und dann hat er gesagt, sag ihnen, was sie gut machen, wie sehr du anerkennst, was sie als Gemeinde bis jetzt gemacht haben. Und dann gleichzeitig kannst du sie challengen, du kannst ihnen ein Ziel setzen, ihnen sagen, dass sie jetzt versuchen, wir weiterzugehen auf diesem Weg. Er hat mir auch gesagt, Rebbe Cheskel, du wirst Fehler machen in deinem Job. Das gehört dazu. Versuche Dinge, geh nicht immer auf sicher, take the risk.
Sagt Yecheskel Mandelbaum, orthodoxer Rabbiner in London und Weggefährte des kürzlich verstorbenen Jonathan Sacks. Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.